Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute haben wir einen besonderen Gast. Ja, er ist Kriegsreporter, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und leidenschaftlicher Podcaster hier auf YouTube. Ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Ich freue mich sehr über Paul Ronsheimer. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe in der Vorbereitung gesehen, wir haben überraschenderweise vier Dinge gemeinsam. Wir waren beide mal Sportreporter bei einer Lokalzeitung. Wir haben unsere Jugend und Kindheit auf dem platten Land verbracht. Du in Nordostfriesland, ich in der Eifel. Und wir waren beide auf der Axel Springer Akademie. Du, glaube ich, 2008, ich ein bisschen früher, 2001. Und jetzt das vierte Thema ist, wir lieben beide YouTube.
Ja.
Stimmt das?
Absolut. Ich habe eine Spätliebe zu YouTube entdeckt, muss ich sagen. Und habe es erst gar nicht so richtig verstanden. Was machen da jetzt alle bei YouTube? Warum schauen alle YouTube? Ich war eher so bei X oder also damals noch Twitter oder bei anderen Videodingen. Und ich bin jetzt tatsächlich erst im letzten Jahr, auch dadurch, dass mein Podcast eben, ne, Ronsheimer bei YouTube ist, ein User geworden, so richtig, ja, also sehr spät dabei, und find's faszinierend, was dort alles gibt.
Ja, also ich hab's mir auch angeschaut, ne, du hast es gerade gesagt, 2024 im März hast du den Kanal gelauncht, also deinen Podcast auf den YouTube-Kanal gelegt. Du hast jetzt 27.500 Abos, hast 41 Millionen.
War viel später. Ja, das ist, glaube ich, ein alter Kanal, den wir da angelegt haben. Aber wir haben erst angefangen mit dem eigenen Kanal im Dezember 25. Also erst vor mittlerweile 4-5 Monaten, November, Dezember. Vorher waren wir auf einem Kanal, also mit den Podcasts, waren wir auf einem Bildkanal, Bild Podcast, ja, und da haben wir aber ausschließlich die Audiospuren reingestellt. Und jetzt ist es so, seitdem wir den YouTube-Podcast Ronsheimer haben, so, also seitdem, den gibt's ja schon länger, ne, ist als Podcast gestartet, machen wir auch ganz viel Video und machen dann eine Videofassung und eine Audiofassung für dann das eigene. So, und das ist super. Also, wir haben schon vorher gemerkt und ich habe das auch so gemerkt bei Leuten, die mich angesprochen haben, dass echt so eine ja stetige Hörerschaft auch nur bei Audio gab bei YouTube, wo ich dachte, wie kann das sein? Ja, da ist jetzt nur irgendwie das Logo und die Leute, aber ne, für die Audio sozusagen Audio YouTube genutzt haben und jetzt mit Video und ich experimentiere noch, ja, versuche herauszufinden, auch so ein bisschen, ja, was muss man machen, dass das Interesse noch größer wird, ja, welche Zahlen machen wir so, also wir sind da gerade voll drin.
Ja, also ich finde es interessant, weil uns das natürlich bei YouTube auch aufgefallen ist und wir sind sehr beeindruckt, dass du diesen Transfer von Audio zu Video gewagt hast und wie du ihn jetzt auch lebst und machst, weil es wirklich sehr beeindruckend ist, du bist ja da auch in sehr authentischen Bildern unterwegs vor Ort, wo man wirklich neben dem Gesprochenen auch noch Vlogs bekommt. Also es ist sehr ja, neuartig multimedial gedacht. Deswegen bin ich natürlich hier in diesem Gespräch sehr interessiert daran, was du vorhast, wo die Reise hingeht, aber auch mal so ein bisschen zu verstehen, wie du dich da aufstellst. Denn wie gesagt, du bist für uns auch so ein Paradebeispiel, wie man von Audio zu Video sich entwickeln kann, weil wir sehen ein sehr, sehr starkes Momentum auf YouTube, vom Podcasting, Videopodcasting auf YouTube, vor allen Dingen im letzten Jahr. Das sieht man auch an deiner Kanalentwicklung. Wie bist du denn da aufgestellt? Also wie gehst du an die Themen ran? Wann ist es mal mit Video, wann nicht? Ich denke, das hat logistische Themen.
Ja, also genau, es hat logistische Themen. Wenn ich jetzt, also müssen wir vielleicht kurz erklären, ja, unser Podcast wurde entwickelt ursprünglich vor August 23 haben wir angefangen mit Audio. Und da ging es eigentlich einmal die Woche um mich im Kriegs- und Krisengebiet. So, was ist da los? Was passiert hier und so? Und da haben wir angefangen, mit Audioelementen zu arbeiten, aber eben nicht mit Video. Und das haben wir dann eine Zeit gemacht. Dann haben wir den Podcast immer weiterentwickelt, sind dreimal die Woche und schließlich jeden Tag rausgekommen. Ja, und wir haben bei Audio eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, ja, also in den Charts, in vielen Charts oft auf 1 und so, also die Zahl ist unfassbar nach oben gegangen und dann haben wir gesehen, dass sich das eben auch bei YouTube, obwohl es der Bildkanal damals noch war, bei uns richtig hochentwickelt. Ja, also dass wir oft pro Folge, weiß ich nicht, Audioabrufe 30 bis 50, manchmal auch 100, ja, pro Folge hatten, nur Audio. Und haben dann überlegt, und das war ohnehin immer mein Ansinnen, diese Markenbildung zu sagen, okay, dann machen wir jetzt auch so wie der Podcast in den Audioplattformen einfach Ronsheimer heißt, machen wir jetzt einen Ronsheimer YouTube-Kanal. Und das mache ich zusammen mit Daniel van Moll, das ist unser Producer, Philipp Pjatow, mein Co-Host, lieben Jenrich ist noch dabei als Producer. Wir sind eigentlich ein ganz kleines Team. Und dann haben wir überlegt, okay, wie machen wir das so? Ja, und dann gibt es dann zwei Momente. Einmal gibt es Ich bin irgendwo, ja. Da haben wir vor, künftig auch noch mehr irgendwie Background zu zeigen. Das planen wir. Also, okay, wie sieht's da aus, wenn ich in die Ukraine reise, ja? Also, wie ist das eigentlich, wenn man an der Front ist? Wie ist es zum Beispiel, wenn du über den Sinai nach Israel fährst, weil du, keine Ahnung, weil nichts mehr fliegt und jetzt gibt's einen Ausbruch im Krieg? Also, das, was ich so generell als Reporter erlebe.
Wird das mit dem Handy gefilmt werden oder ja, mit einem Kamerasetup?
Beides. Ich glaube, mittlerweile ist so Handy oft authentischer. Mhm. Ja, ist zumindest da mein Eindruck. Aber ich habe immer einen Kameramann auch an meiner Seite, theoretisch. Mhm. So ein bisschen Schlüsselloch, das haben wir vor. Ne? So, und dann gibt es eben die klassischen Gespräche. Wenn ich wie jetzt in Deutschland bin, produzieren wir in einem Studio. Ja, also wenn die Gäste auch hier sind, meine ich. Ne? Das kommt ein bisschen manchmal auf die Prominenz an der Gäste. Manchmal auch, sind die überhaupt in Berlin? Ja, dann produzieren wir dort ein klassisches Interview, ja, was wir dann eben mit, keine Ahnung, Giovanni Di Lorenzo zum Beispiel oder Jakob Augstein oder aber auch Politiker Felix Banatschak. Waren schon ganz viele unterschiedliche da. Das ist dann klassisch produziert im Studio. Wenn wir Gespräche haben, wenn ich zu Hause bin oder wo auch immer bin und wir machen einfach eine Lageanalyse oder jetzt gerade komme ich zum Beispiel von einem Gespräch zurück über China und was passiert mit Friedrich Merz dort, habe ich mit einer Kollegin per einfach Mac, ich mit Mac, sie mit Mac, Video.
Da macht ihr dann Splitscreen.
Riverside. Riverside Splitscreen.
Genau, und das ist dann halt eben auch im Video zu sehen. Und das ist dann quasi so eine schnelle, logistisch einfachere Variante, um schnelle Themen zeitaktuell zu bespielen. Also
genau,
ist das so,
genau. Okay. Also Riverside ist für uns das Programm, was wir da nutzen. Das macht Daniel, schneidet das dann in einer echt Rekordgeschwindigkeit oder Leaven. Und dann machen wir daraus hin und wieder noch Clips, auch für YouTube oder andere Socials, ja, also dass wir irgendwie die interessante Aussage rausnehmen. Wobei mein Eindruck ist nicht, also wir sind jetzt nicht so ein, oh, wir machen einen Podcast, weil wir irgendwie einen Clip haben wollen, der besonders viral geht, ja. Also unser Anspruch ist, dass die Leute unser komplettes Video oder unser komplettes Audio hören, so. Und nicht irgendwie, das ist ja auch die Frage der Gesprächsführung, ja. Also klar kann das passieren, dass du beim Politiker mal einen viralen Moment hast. So, wenn er passiert, passiert er, finde ich. Wenn man aber so darauf hinarbeitet, wird das Gespräch unangenehm.
Mhm. Wer ist denn so dein Publikum? Da hast du doch bestimmt Einblicke in die Analytics.
Ich habe Einblicke in die Analytics. Sehr viel zwischen, also ich kriege immer durcheinander das Audio- und das Videopublikum, ja. Also bei den Audioleuten viel zwischen 20 und 60, sag ich mal, ja. Also eher männlich her. Mhm. Leute, die sich für internationale Politik interessieren, für Ukraine, für Nahost, aber auch für deutsche Politik. Mhm. Das ist so, ich kann es dir jetzt nicht aufsplitten bei der Frage, wie viel schauen dann noch Video und wie viel schauen dann da Audio und wie ist es ganz genau bei YouTube, aber ich merke, wenn ich zum Beispiel Militäranalysten zu Gast habe, dass das besonders gut funktioniert. Mhm. Also Carlo Marsala zum Beispiel oder auch Kollegen, die eigene YouTube-Kanäle haben. Ja, also wenn man das miteinander verbindet.
Finanzfluss letztens.
Genau, Finanzfluss, ne? Genau, ja. Den haben wir eingeladen. Das jetzt so auch das. Damit
machst
haben wir
Experiment. Machst du das dann im Kollaborationsmodus? Ne? Also genau. Dass die beiden Kanäle verbunden sind und exakt. Das wird dann beiden Communities angezeigt.
Genau, genau. Mhm. Das ist die Idee. Also ich würde sagen, ich meine, wie gesagt, wir sind erst seit 3-4 Monaten jetzt mit dem eigenen Kanal dabei. Sind jetzt, glaube ich, bei 26.000, 27.000 Abonnenten. Ich haben aber super Wachstum gehabt in den letzten Monaten.
Gesehen. Ja. Also wie kommst denn zustande in deinem Hause bei Bild, bei Axel Springer, die Diskussion, nimm uns doch mal mit, Paul Ronsheimer ist ja zu einer großen Journalisten-Medienmarke auch geworden. Ja? Also du bist da draußen, du hast den Bambi gewonnen letztes Jahr. Du hast bist Journalist des Jahres 2022 gewesen. Also du bist ja auch sehr in der Marke gewachsen und breiter geworden. Und was für eine Diskussion war das? Ich möchte jetzt einen eigenen YouTube-Kanal haben. War das easy? Oder ist das?
Ja, also weil es ja das ist, was Matthias Döpfner, unser Axel Springer-Chef und Eigentümer, ja auch vorgegeben hat, ja, dass er möchte, dass es mehr journalistische Personenmarken gibt bei Springer. Da gibt es auch noch andere, ja, da bin ich jetzt nicht alleine. Und hoffentlich auch noch weitere, die sich dahin entwickeln, weil wir eben merken, dass man, und das ist ja auch nichts Neues, ich meine, du kennst das aus der Boulevardschule schon immer, ja, dass die Personalisierung am Ende am besten funktioniert, dass Leute eben natürlich auch Vertrauen zu klassischen Marken haben, ja, aber zu Personen, denen sie zuhören können, zuschauen können, eben eine andere Bindung aufbauen. Und bei mir war das eine Entwicklung, also erstmal stand die Frage, was mache ich denn eigentlich? Ja, also das war so Ukraine-Krieg danach. Ja, ich wollte jetzt weiter Krieg- und Krisenreporter sein. Ich wollte aber auch weiter TV machen. Ja, ich mache auch Welt so. Also ich mache für alle Axel Springer Produkte etwas. Und dann war, nachdem klar war, dass dieser Podcast so abgeht, ja, also zahlenmäßig, dass er so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, lass uns versuchen, das auch bei YouTube aufzubauen, ja. Das ist ein ganz anderes Umfeld, finde ich. Das merkt man schon, ja. Also, dass du da auch anders investieren musst im Sinne von eine Kooperation, dass du auch noch mehr engagen musst. Ich finde es großartig. Ich sage das ja auch jedes Mal. Ich lese alle Kommentare, tue ich auch tatsächlich. Ne? Bei YouTube sind es immer wahnsinnig viele.
Felix Banaschak war, glaube ich, ja, an die 500, 600, 700, oder?
Ja, 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 ja. Und also bei Banaschak war es bei YouTube sogar, glaube ich, 2000. Also bei, es war das eine war Spotify, war, glaube ich, 500. Also so, das finde ich, dieses Community-Ding finde ich total spannend. Was ich noch nicht so ganz raus habe, muss ich ehrlicherweise sagen, oder wir auch noch nicht ganz raus haben, ist so die Beziehung zwischen Thema, Headline, so die Kombo, was funktioniert da wie, ja, weil unser Produkt eben so unterschiedlich ist. Manchmal haben wir eine China-Expertin, dann haben wir mich von der Front, dann haben wir irgendwie Felix Banaschak. Das heißt, es kommt so, es ist jetzt anders als, weiß ich nicht, auch wenn ich jetzt andere Podcasts oder Videopodcasts, zum Beispiel Hotel Matze, mir anschaue, ja, das ist halt klar, da ist ein Prominenter, der redet mit in dem Stil mit Matze 3 Stunden, so, da weißt du, glaube ich, immer, was du bekommst. Bei uns, ja, weißt du es schon, ne, aber es kann auch mal ist es eben Innenpolitik, Außenpolitik so, es ist unterschiedlich.
Deswegen ist es doch schön, dass du heute Abend bei den ersten YouTube Podcast Awards dabei bist und du kannst dich mit ganz vielen anderen Podcastern austauschen, wie sie es
machen. Wer kommt denn noch so?
Ja, du hast eben schon Hotel Matze genannt, ja. Der wird auch zugegen sein.
Ja, stimmt.
Mit Tim Gabel solltest du dich unterhalten, denn er ist für mich auch ein Beispiel für einen Creator, der das Zusammenspiel zwischen den Shorts, also den Kurzfilmen auf YouTube und dann die langen Podcasts in Perfektion spielt. Also der macht zum Beispiel 3 Shorts und verlinkt immer das lange Video dann in den Shorts und sagt, hier, wenn dich das interessiert, das Thema ist ein Anschmecker und das lange Video ist da. Also da musst du mal drauf schauen, da kann ich dir nur sagen, unterhalte dich heute mit denen, es wird ein launiger Abend, es gibt ein paar Awards und da solltest du auf jeden Fall dich mal austauschen, weil da geht natürlich immer mehr. Absolut. Und der eine kann dies besser, der andere kann das. Also, das kann ich dir nur sagen. Was mir so auffällt, wir haben eben über unsere Biografie oder auch über deine gesprochen, Sportreporter. Ja, also wenn man Sportreporter ist, muss man ja ergebnisnah oder zeitnah nach dem Event berichten, was uns interessiert, sei die Fans gar nicht mehr, was jetzt bei dem Fußballspiel zum Beispiel rausgekommen ist. Und wenn ich jetzt sehe, dass du heute Morgen oder heute Nacht ja noch produziert hast, über die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten, das ist ja super aktuell, ne? Und ich glaube, das ist das auch, was der Mix auf deinem Kanal oder auf deinem Podcast so ausmacht, dass du so aktuell arbeitest und die Leute dann eigentlich heute Morgen frisch, wenn sie daran interessiert sind an dem Thema und an dir auch, eine Einordnung kriegen.
Ja, total. Und viele haben ja am Anfang gesagt, mein Gott, so Podcast oder so, wie du das machst, muss nicht immer so wahnsinnig aktuell sein. Ja, die Leute haben noch Zeit und wollen das irgendwie so. Und das haben wir, glaube ich, total durchbrochen mit unserem Podcast. Klar gab es The Daily und andere Dinge vorher, aber wir haben dieses Ding, nein, und Podcast ist ausgeruht irgendwo am Ende des Abends oder wann auch immer, wenn ich Zeit habe, höre ich mal rein. haben wir zusammen mit anderen, da gibt es noch hier Mickey Beisenherz und andere und so jetzt in dem Podcast-Bereich, haben wir es geschafft, dass die Leute teilweise uns nutzen als Ersatz für ihren Nachrichtenkonsum. Also die schauen dann oder hören kein Radio oder kein TV. Das sind längst nicht alle, ne? Es gibt viele, die alles konsumieren. Aber die klicken dann bei YouTube rein und hören halt jeden Morgen oder schauen jeden Morgen, was aus unserer Sicht heute das wichtigste Thema ist. Ne? Und das ist etwas, glaube ich, was, wo uns viele Experten gesagt hätten, nein, nein, das wird nicht funktionieren, so aktuell wollen die Leute das gar nicht und so. Ich glaube, man muss da sehr so seinem eigenen Gefühl auch folgen, ja, was ist das so, was entspricht einem auch selbst? Und für mich ist so, wenn etwas passiert und ich habe einen guten Experten, ja, dann kann ich daraus eine schnelle Einordnung destillieren. Das kann nicht immer ich sein, ja. Ich halte mich sehr zurück, weil manchmal mache ich ja Philipp Jatow und ich, wir sprechen dann über ein Thema, was ich erlebt habe, in der Ukraine zum Beispiel oder in Israel. Da kann ich dann selbst Experte sein. Aber mir ist es auch wichtig zu sagen, selbst wenn vielleicht die YouTube-Community diese Leute jetzt nicht kennt, ich finde, das ist die beste Expertin zu diesem Thema und es müssen auch nicht immer die gleichen Gesichter sein.
Aber die Schlagzahl, die du da an den Tag legst und die Newsy-Ansatz, der kommt von dir vorgegeben?
Ja, also bei uns als Team. Ne? Also gut, die würden wahrscheinlich sagen, ich bin so verrückt, ne? Weil ich irgendwann gesagt habe, Leute, lass uns doch jeden Tag machen. Ne? Also ich glaube, einige im Team würden sagen, 5-mal die Woche könnte auch reichen oder so oder 6-mal. Aber ich finde so, man muss den Leuten auch so ein bisschen so ein Suchtgefühl mitgeben. Ja, also dass sie sagen, okay, und auch Verlässlichkeit. Sie wissen, dass dann was kommt. Und dann musst du dich auch quälen manchmal, wenn ein Ereignis passiert und bist gerade beim Abendessen irgendwo und sagen, das ist jetzt so wichtig, jetzt sage ich das Abendessen ab und produziere das, weil die Leute erwarten, dass wir eine Einschätzung zu dieser und dieser Lage machen. Also deswegen, das ist natürlich eine hohe Schlagzahl. So, wir produzieren jetzt in der Form ungefähr ein Jahr. Wir haben angefangen bei der Bundestagswahl damals mit täglich oder 5-mal und dann 7-mal. Aber wenn du da einmal drin bist, irgendwie, macht auch verdammt Spaß einfach.
Wenn du jetzt, du bist ja Axel Springer Angestellter, du bist stellvertretender Chefredakteur von Bild. Schreibst du denn auch noch dann fürs Blatt, also für die PDF-Ausgabe oder für Bild.de oder kannst du da so ein bisschen die Verteilung deiner Arbeit beschreiben, weil es natürlich auch ein sehr großer Aufwand ist, so einen Podcast zu machen?
Absolut. Also das machen vor allem Philipp und ich zusammen. Also wenn wir jetzt die Podcast-Gespräche nehmen, da gibt es eine Verwertungskette einmal. Also YouTube, dann die anderen Audioplattformen, dann Bild.de oder parallel Bild.de. Ne? Also da gibt es auch dann einen Player oder ein Video, was eingebaut wird. Oft destillieren wir dann aus einem Experteninterview einen Artikel, ja, also keine Ahnung, jetzt Julius van der Laar, der die Rede analysiert, gibt es ein paar Quotes, die wir dann für Bild nutzen, dann den Podcast zitieren und dann auf YouTube oder wo auch immer hin verlinken. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich jetzt unterwegs bin in Kriegs- oder Krisengebieten, und dann Politikerinterview, dann entsteht daraus ein Text. Ja, ich schaffe das jetzt nicht immer, den Text noch selbst zu schreiben, was ich früher natürlich gemacht habe. Manchmal macht Philipp das, manchmal, das ist ja auch durch ein Transkript mittlerweile, also wenn du Riverside aufnimmst oder eine andere Möglichkeit hast, ist es ja auch sehr viel einfacher geworden. Ich meine, du erinnerst dich auch, früher musstest du da das Audiogerät noch selbst abhören. Ne? So, dieser Aufwand ist ja nicht...
Ich habe noch Bilder selber entwickelt.
Genau.
Du und auch bei der Emdener...
Ja. Das war die Spätphase des Ganzen, ne?
In der Dunkelkammer.
Ja. So, und ich denke, so, es kommt sehr einfach erstmal auf das Interview an, ob das gut ist und ob der Gast gut ist. Und daraus entstehen dann, ne, die Dinge. Aber natürlich, wenn ich jetzt über Bild rede oder auch Welt, bei Welt bin ich vor allem eher im Studio so oder wenn ich große internationale Interviews habe, dann verwerten wir sie auch für Politico. Wir haben ein Global Reporter Netzwerk, so heißt das bei Axel Springer. Und das ist was, wo wo dann mehrere Marken von profitieren können in dem Moment. Und natürlich hast du auch einen ganz anderen Outreach dadurch.
Lädst du alles auf den Podcast oder sagst du auch immer, boah, das war jetzt nichts? Das kommt nicht live. Das geht nicht live.
Ich habe noch nie einen Podcast nicht live gehen lassen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mit allem zufrieden war. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Gespräch mit Tucker Carlson, wo ich dann dachte, um Gottes Willen, ja, was sagen die Leute jetzt dazu? Wurde bei YouTube extremst geklickt, ja, das Video. Es war damals war auch noch Englisch, mit Englisch, Overwise. Ja. Ich könnte jetzt auch nicht irgendwie, wäre vielleicht bei einem Experteninterview was anderes, ja, wenn ich jetzt denke, okay, das, so, wenn ich jetzt jemand Prominentes interviewe oder einen Politiker interviewe, kannst du heutzutage nicht mehr sagen, veröffentlichen wir nicht oder so, ja, ich meine, dann veröffentlicht der halt die Spur oder das Video oder so, ne.
Gehen wir mal so ein bisschen auf YouTube oder die Bedeutung von YouTube in der Gesellschaft und im Journalismus ein. Wie nutzt du YouTube, wenn du jetzt nicht als User den Content hochlädst, sondern wie?
Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt Interviews gemacht für meine Sat.1-Reihe Wie geht's Deutschland? Das ist ein Talk. Und es war so das erste Mal, dass es wieder einen Sat.1-Talk gab. Ja, so 20 Minuten nach der Reportage. Und ich habe bei YouTube ganz viele Folgen Talk im Turm mir angeschaut mit Böhme. Also ich war jetzt eigentlich in den letzten Wochen im riesen YouTube-Archiv, ja, und habe mir diese und war völlig fasziniert von diesen Talkshows, die es früher gab und die es ja alle irgendwie bei YouTube zu finden gibt, ja. Das ist was mich total fasziniert. Ansonsten, je nachdem, was Newsgehalt hat. Also ich schaue auch viele amerikanische Sendungen auf YouTube, ich schaue US-TV, ich schaue auch manchmal privat irgendwelche Filme, irgendwelche Dinge, oft auch Links, die ich so sehe oder die ich irgendwie wahrnehme. Aber ich bin jetzt als User keiner, der irgendwie so community-mäßig da unterwegs ist oder so, sondern das es ist dann eher entweder Interesse so, aber ich habe ganz viele alte Gottschalk-Folgen auch noch geschaut, Günter Jauch und so. Also ich schaue schon relativ viel mittlerweile.
Und früher, als du mal jünger warst, was hast du da so konsumiert?
Ich habe YouTube erst jetzt im letzten Jahren so entdeckt. Ich war nie so. Nee, ich war dann eher entweder, also früher klassisches TV oder Podcast oder so, aber bei YouTube war ich nicht so viel.
Wie verändert sich denn gerade so die Medienlandschaft? Wir sehen auch immer mehr Userinnen und User nutzen YouTube auf dem großen Fernseher. Es sind über 20 Millionen Menschen auch in Deutschland. Und das nimmt Einzug in die Wohnzimmer auch, ne? Das YouTube-Konsumieren. Ordne das mal ein aus deiner Sicht. Wie nimmst du das
wahr? Ja, ich denke, da wird sich das hin entwickeln und auch in einer Richtung, wenn ich jetzt überlege, also am Anfang habe ich auch so gedacht, okay, warum muss jetzt eigentlich der Podcast auch ein Videopodcast sein? Also wofür, was genau? Aber ich glaube, dieses Momentum auch, du läufst mit deinem Smartphone los irgendwo, ja, und machst etwas an, schaust ab und zu aufs Video, ja, und dann bist du zu Hause, willst das aber weitergucken und dann gehst du, glaube ich, auf deinen großen Screen, ne, so, und dann schaust du dazu. Ich merke das auch, also ich selbst konsumiere ganz viel immer noch einfach auf meinem Handy oder auf dem Mac. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie das groß auf dem Fernseher anmacht, einfach ich hab einen Fernseher, aber ich bin meistens irgendwie auf einem kleineren Screen. Aber es liegt auch daran, dass ich einfach kaum zu Hause bin. Ja? Also ich bin jetzt nicht der klassische User, der irgendwie, weiß ich nicht, um 8 nach Hause kommt und dann sich entscheidet, macht der TV an oder macht der YouTube an.
Wie viele Tage bist du nur weg? Oder on the
Im
road?
Ja, es kommt drauf an. Also in den letzten Jahren immer so 200, 250, manchmal mehr.
Wow.
Ja.
Und insgesamt so der Journalismus und YouTube, also du betreibst ja...
Also was ich merke ist, wenn ich jetzt die Ukraine nehme zum Beispiel, ja, da gibt es ganz viele tolle Kollegen, die auf YouTube irre Kriegs- und Krisenreportagen veröffentlichen. Ja, also das finde ich total bemerkenswert, auch was für Klickraten die bekommen. Da bin ich manchmal neidisch, weil die das eben auf Englisch machen. Ich habe jetzt noch nicht so richtig den Weg gefunden, also zum Beispiel, keine Ahnung, heute mit Wladimir Klitschko gesprochen, der zu mir sagt, Paul, du musst jetzt endlich hier mal deine Sachen auf Englisch machen, damit irgendwie die Ukrainer oder, weiß nicht, was das Beispiel war, das auch verstehen, ja. Das ist natürlich, wenn du englische Dinge machst, ist es im Markt natürlich, hast du einfach sofort so eine Riesenreichweite Möglichkeit. Wie bei Tucker Carlson zum Beispiel bei dem Interview, ne? Obwohl es auf dem Bild-Kanal veröffentlicht war, wo es irgendwie sofort ein Riesending geworden ist. Ne?
Gut, und was mit Autodubbing, also mit KI-Tools auf YouTube?
Ja, ich denke, da wird sich viel hinentwickeln. Ja, die Frage ist nur, also wenn ich dann Deutsch rede bei YouTube, ich glaube, das merken die Leute wollen schon Authentizität. So, ne?
Hast du Mr. Beast schon mal auf Deutsch geguckt?
Nee.
Mach das mal.
Ist gut?
Es ist natürlich im Original anders, aber ich glaube schon, also mein Sohn ist halt eben Mr. Beast-Fan und schaut sich das an. Der schaut sich das natürlich auf Deutsch an und der kennt halt die deutsche Stimme. Vergleicht das denn jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr. Also ich denke, ja, da wird sich natürlich noch viel tun und wird sich verbessern, aber Schmecker sind natürlich immer verschieden. Ja. Ne? Aber das könnte ja eine Möglichkeit sein, dass man sagt, okay, der deutschsprechende Raum, der erreicht jetzt auch ein Weltpublikum.
Ja, gerade in diesen großweltpolitischen Lagen, ne? Also ich habe mich manchmal gefragt, wie wäre das gewesen in diesem Moment, ja, Kabul fällt, ja, du hast das und das Interview, oder auch Zelensky, ne, oder Klitschko, Krieg.
Aber Orban hast du doch auch auf Englisch gemacht.
Orban haben wir auch auf Englisch gemacht, stimmt. Der hat auch wahnsinnig funktioniert, der hat, glaube ich, 2 Millionen.
Das ist, glaube ich, das zweitbeste Video auf deinem Kanal, oder beste, weiß ich gar nicht genau.
Genau. Die haben nämlich die in Anführungszeichen alten Videos haben sie in meinen neuen Kanal gepackt, also den wir dann, ne, als Podcast-Kanal entwickelt haben.
Und da soll es auch so ein Mix werden aus diesen gesetzten Interviews, Podcasts, diesen Daily-Overviews, Daily-Gästen. Ja. Das ist so die Zukunftsvision, ja?
Das ist so die Vision. Ich will es einfach authentisch machen, da wo ich bin, ja, nehme ich die Leute mit. Ich finde jetzt, weißt du, wenn ich jetzt in Berlin bin, wen interessiert das, wie das Studio aussieht? Also, weißt du, aber wenn ich an Orten bin, wo ich denke, da macht es Sinn, da werde ich dann ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben. Und sonst, dieses Studio-Atmosphäre, finde ich, hat auch manchmal was.
Wenn du jetzt mal zurückblickst, also was war so der spannendste Moment für dich, den du jetzt in deinem YouTube-Video-Podcast hattest? War das der Orban-Moment jetzt oder ist das noch weiter zurückgehend?
Der spannendste Moment in welchem?
Jetzt auf YouTube im Videopodcasting.
Im Videopodcasting, der für mich bislang.
Ja.
Ja, ich denke schon Tucker Carlson, ne? Also, weil der natürlich auch eine Figur ist, die bei YouTube so funktioniert. So. Was mich manchmal ein bisschen nervt, wenn ich das auch sagen darf, in einem YouTube-Podcast, ist, dass so der algorithmusgetriebene Überschriftenwettbewerb, ja. Ich verstehe das natürlich so, aber dass das natürlich schon eine Richtung befördert, wo ich jetzt denke, da politisch müssen wir schon ein bisschen gemeinsam aufpassen. Ne? Das bedeutet nicht, dass es darum geht, irgendjemanden higher zu ranken oder weniger zu ranken, weil man politisch anders denkt. Aber dieser Hebel, das, was wir ja natürlich selbst auch kennen aus dem Boulevardjournalismus zum Beispiel, ja, dass sozusagen die Überschrift, die noch krasser ist, ja, die dann noch mehr geklickt wird und das ist so eine Bewegung, die sich dann in Gang setzt. Das ist etwas, wo ich mich manchmal frage, okay, das ist nicht so leicht, das auch irgendwie zu stoppen.
Gut, aber dann wird deine Community das ja, glaube ich, gutieren, dass du da einen anderen Weg gehst.
Ja, hoffentlich.
Das erleben wir ja auch immer wieder, die Shortform-Communities, die sind nicht so eng gebunden an die Creator wie die Longform-Videos, weil man da viel mehr erklären kann, man kann mehr die Persönlichkeit kennenlernen und so auch den Stil des gesamten Kanals.
Absolut.
Bisschen besser. Und so bilden sich auch die Communities darum. Ne?
Ja.
Also das erleben wir schon auch. Wenn du jetzt auf YouTube nochmal zurückschaust, was für eine Rolle kann YouTube gerade in deinem politischen Geschäft einnehmen für Menschen, ihnen eine Stimme zu geben? Und das wirst du ja auch erlebt haben.
Ja,
und wenn man eindrucksvolle Videos von dir sieht auf dem Kanal.
Ja.
Weil du gehst ja zu den Menschen raus und erzählst ja die Menschengeschichten.
Also was für mich ein gutes Beispiel ist, ist ein ukrainischer Kollege von mir, der auf YouTube viel veröffentlicht. Und der hat es wirklich geschafft, auch so diese Schlüssellochmomente zu kreieren, aber eben auch zu transportieren, was in diesem Moment da in der Ukraine passiert. Ja, also die Einschläge, aber auch die Temperaturen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das auch, wie soll ich sagen, positiv, ja, funktionieren kann. Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, ja, dass auf der einen Seite die Gefahr ist, dass die immer krassere Überschrift belohnt wird, so, auch im politischen Raum, auch wenn wir sehen, wie manche Parteien dann YouTube nutzen, ja, egal welche Partei, ja, links, rechts, überall. Und da frage ich mich so, und da habe ich auch noch nicht selbst so den endgültigen Gedanken zu. Also sind wir auch so dabei, wie wollen wir das eigentlich machen? Ja, ich möchte es eigentlich gerne sehr seriös halten.
Und Shortform-Content? Ich weiß jetzt gar
nicht. Nee, genau, kaum. Also wir wollen lernen, deswegen bin ich auch heute hier, wie man vielleicht bei den Shorts und so noch besser werden kann. Ja.
Hört sich da aus, weil ich glaube, viele können von dir lernen, wie man von Audio to Video
ja,
sich weiterentwickelt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für die Einblicke in dein tägliches Arbeiten und deine YouTube-Strategie. Wir sind auf jeden Fall sehr angetan, wie du dich in den letzten Monaten dort entwickelt hast, und wir werden es genau beobachten. Und danke für deine Zeit hier, und wir sehen uns später noch bei den YouTube Podcast Awards.
Super, ich freue mich. Danke dir.